Guten Morgen. Vielen Dank, Anna. Ich wusste nicht, dass du den Text vorliest mit den vielen schwierigen Namen, aber das hast du super gemacht. Eigentlich wollte ich ihm Justus mal einen Gefallen tun, aber ja gut. Gestern Abend habe ich noch gebetet und habe ich dafür gebetet, dass das, was ich euch heute sage, nichts Neues für euch ist. Das hoffe ich, dass ihr alles sagen könnt, ja, das wissen wir und ja, das tun wir auch ganz oft. Es geht nämlich heute in der Predigt um Gemeinschaft mit Gott, spezieller noch gesagt, direkter ums Beten, Beten, Beten. Und ich sage das bewusst an dieser Stelle dreimal und habe das hier oben auch schon mehrmals dreimal nacheinander gesagt, weil wenn in der Bibel etwas wiederholt wird, etwas dreimal wiederholt wird, dann bedeutet das, dass das besondere Bedeutung hat, dass es nochmal heraussteht, dass es nochmal extra hervorgebracht werden soll. Also dass etwas Wichtigkeit besitzt. Und Beten, das ist auch so wichtig. Denn Gebet hat sehr viel Macht und es bringt dir persönlich, der Gemeinschaft, unserer Gemeinschaft und auch der Gemeinde unfassbar viel. Ich nehme euch heute Morgen mit hinein in meine Gebetspraxis. Zu Hause im Stillen, da bete ich ganz frei Schnauze, so wie ich bin, so wie ich rede, so wie ich denke. In diesem privaten Raum, ich ganz alleine und mein Gott, weiß ich, das, was ich sage, das höre, hört nur Gott und das höre nur ich. Ich weiß, ich kann alles vor meinen Gott bringen, ich kann ihm alles sagen. Ich kann es nicht nur, nein, wir haben einen Gott, der möchte das sogar, der möchte, dass wir zu ihm kommen. Dieser große und mächtige Gott möchte, dass ich, kleines Licht, Markus Spohr, Wimpernschlag in der Zeit, zu ihm rede. Das ist doch einfach wunderbar und ein super Angebot, finde ich. Ich glaube an Gott, ich wurde bekehrt und ich bin getauft. Und ich wäre schön blöd, würde ich dieses Angebot nicht annehmen. Jeder von euch wird natürlich seinen eigenen Ablauf haben und seine eigene, da oben in Eversbach sagen wir, Liturgie haben, die wie man sein Gebet hält. Und das ist auch gut so, denn wir sollen ehrlich vor unseren Gott reden. So wie wir sind, sollen wir vor Gott reden. Anhand meiner liturgischen Abfolge schauen wir uns das Gebet näher an. Denn zuerst lobe und ehre ich Gott. So ein Beispiel habe ich hier mal aufgeschrieben. Ich bete dann sowas in der Art, so ähnlich bete ich dann: Herr, du bist der einzig wahre Gott, niemand kommt dir gleich. Deine Barmherzigkeit und Güte überragen alles und jeden. Keiner ist wie du. Du hast die Welt erschaffen, jede Pflanze und jeden Menschen, jedes Tier hast du gemacht. Du bist die Liebe und Gerechtigkeit. So in etwa sieht Loben und Ehren aus. Das kann auch ganz andere Formen annehmen. Mir ist es wichtig, gleich zu Beginn meines Gebetes Gott klarzumachen und auch mir wieder vor Augen zu führen, wie groß unser großer Gott ist und wie klein ich doch eigentlich bin. Denn dieses Loben und Ehren, das führt mich dann gleichzeitig in eine Gefühlslage der Demut. Ich werde demütig und diese Demut, die führt mich dann zum Danken. Das Danken, zu danken haben wir genug. Gerade wo wir hier leben, uns geht es eigentlich gut. Alles, was Pandemie betrifft, mal beiseite gestellt, geht es uns dennoch einfach gut und wir haben viel zu danken. Ich danke dann für den Tag, ich danke für mein Leben, ich danke dafür, dass ich noch nie Hunger oder Durst erleiden musste. Ich danke für meine Familie und ich danke für Gesundheit. Ich danke auch für die Gemeinde, in die ich gehen kann und dass ich studieren kann. Alles nicht selbstverständlich, dafür danke ich. Mir persönlich in meiner derzeitigen Lage fällt es eigentlich nicht schwer zu danken. Ich fühle mich gesegnet und bin Gott dankbar für mein Leben. Das war nicht immer so und das wird auch immer nicht immer so bleiben. Mein Gebet wird sich dann vielleicht auch wieder verändern. Dann wird vielleicht das Danken etwas weniger und das Bitten etwas mehr. Das kann schon sein. Das ist ganz normal. Gebet verändert sich. Doch es gibt immer was, wofür wir dankbar sein können. Gott zu danken führt dazu, dass wir das Leben leichter bewältigen können, dass wir selbst freundlicher und auch freudiger werden. Gerade in schwierigen Zeiten fällt es uns so auch leichter, ein Licht zu sein. Das Danken und auch das Loben und Ehren ist wie ein Bumerang. Es kommt zu uns zurück. Es hilft uns, den Alltag zu bewältigen und mehr Licht als Schatten zu sein. Nach dem Danken komme ich dann zum schwierigsten Teil für mich oder überhaupt zum schwierigsten Teil, der Bitte um Vergebung. Gott möchte auch diesen Teil unseres Lebens mit uns teilen. Das ist der unangenehme Teil, unangenehm, weil wir denken, es verletzt Gott vielleicht oder es macht ihn traurig. Unangenehm, weil da Dinge sind, die sich seit Jahren wiederholen, immer wieder die gleichen Sachen, immer wieder tun wir böse Dinge. Aber es ist gerade so wichtig, auch unsere Verfehlungen vor Gott zu bringen. Er ist nicht traurig oder verletzt über unsere Verfehlungen, über unsere schlechten Gedanken. Nein, er ist traurig wegen uns. Er ist traurig, weil er sieht, wie verletzt wir sind. Weil er sieht, was wir mit uns rumschleppen, was wir uns und anderen antun. Diese Last unserer Verfehlungen, sie liegt schwer auf uns. Und Christus sagt uns in Matthäus 11, kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. Vertraut euch meiner Leitung an und lernt von mir, denn ich gehe behutsam mit euch um und sehe auf niemanden herab. Wenn ihr das tut, dann findet ihr Ruhe für euer Leben. Genau dafür ist Christus doch am Kreuz gestorben, dass er unsere Sünden auf sich nahm. Er sagt, ich gehe behutsam mit euch um und ich sehe nicht auf euch herab. Darauf dürfen wir vertrauen, daran dürfen wir festhalten und deswegen können wir Jesus auch alles anvertrauen. Er ist nicht unser Ankläger, der auf uns herabschaut, nein, er ist unser Anwalt, er ist unser Strafverteidiger. Um einen fairen und gerechten Prozess zu bekommen, muss man seinem Verteidiger, sollte man mal großen Blödsinn gebaut haben, alles erzählen. Nicht wenige Schwerverbrecher wie Mörder oder Vergewaltiger beharren lange Zeit darauf, unschuldig zu sein. Gerade bei Familie und Freunden können sie nicht zugeben, was sie getan haben, dass sie schuldig sind. Nicht selten kommt es dann vor, dass beim ersten Gespräch mit dem eigenen Verteidiger das erste Mal die Tat geschildert und zugegeben wird. Erst in dem Setting, alleine mit dem Strafverteidiger, der nicht darüber urteilt, der einzig und allein zuhört und eigentlich nur helfen will. Erst dann trauen sich viele zuzugeben, was sie getan haben und schildern, was passiert ist. Der Teufel, der steht auf der anderen Seite. Das ist unser Ankläger. Wenn es nach ihm geht, dann sind wir alle schuldig. Er möchte, dass wir verurteilt und bestraft werden. Jesus hat aber mit seinem Tod am Kreuz unsere Schuld bereits beglichen, für alle, die an ihn glauben. Im Gebet befinden wir uns also auch im Gespräch mit unserem Verteidiger, mit dem, der uns helfen möchte. Anders als der Verteidiger aber vergibt Jesus uns, unser Verteidiger, schon direkt die Schuld, bevor der Richter überhaupt den Hammer schwingen kann. Er nimmt uns unsere Schuld und unsere Lasten. So macht er uns den Weg auch frei zu seinem Vater. Ich habe das schon erleben dürfen, dass ich mich nach dem Gebet frei gefühlt habe. Das ist ein Gefühl, kann man gar nicht beschreiben, aber es ist wirklich wie, als wenn eine Last von einem abfällt. Es ist schwer, aber wichtig, unsere Verfehlung, unsere Bitte um Vergebung vor Gott zu bringen. Das nimmt uns die Last und macht uns das Leben jetzt hier schon leichter. Der Schluss des Gebets, meines Gebets, ist dann die Bitte. Kurz gesagt, da bringe ich Gott alle meine Anliegen. Ich bringe ihm alles, was ich meine, wollen oder haben zu müssen. Ich bitte Gott, für andere in der Fürbitte, aber auch für mich selbst etwas zu tun. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Und ob oder wie es dann kommt, das ist immer offen. Jeder Teil des Gebets ist wichtig und keiner ist wichtiger als der andere. Auch die Bitten möchte Gott von uns hören, auch wenn sie manchmal belanglos und lächerlich erscheinen. Ich habe als Kind mal gebetet, dass ich einen Gameboy bekomme. Das war damals mein sehnlichster Wunsch. Und genau den habe ich vor Gott gebracht. Das war ein dieser Situation war das ehrlich. Ich habe den auch bekommen. Heute bete ich für andere Sachen. Ich bete dafür, dass ein befreundetes Paar endlich ein Haus bekommt, dass Kinder gesund werden, dass sie Kinder bekommen überhaupt oder dass Opa und Oma von Krebs geheilt werden. Gott möchte das alles mit uns teilen und er möchte das alles hören. Aber das bedeutet nicht, dass wie im Falle des Gameboys wir das auch bekommen immer. Gott überblickt alles. Er weiß, was wir wirklich brauchen. Er weiß auch, was in der Zukunft wichtig für uns ist und vor allem, warum es wichtig wird. Als vor Jahren die Wiese vor dem Gemeindehaus gekauft wurde, da war die Intention, ich war jetzt nicht dabei, aber ich kann nur vermuten, vielleicht man muss nehmen, wenn man kriegen kann, nicht wenn man braucht. Vielleicht machen wir noch einen Parkplatz daraus oder wir bauen irgendwann das Gemeindehaus noch weiter aus. Es ist ganz egal, aber ich sage es jetzt einfach mal, ich glaube, keiner wird daran gedacht haben, wie wichtig und nützlich diese Wiese einmal wird. Doch Gott wusste doch damals schon, wozu sie einmal gebraucht wird. Er hat gesehen, dass eine Zeit kommt, in der Gottesdienste im Gemeindehaus nicht mehr möglich sind. Das war seine Perspektive, als er dieses Projekt in seiner Eibelshäuser Gemeinde begleitete. Er hat auch eine andere Perspektive, wenn es um Leid oder unseren Schmerz geht. Wir können nicht verstehen, warum wir oder unsere Liebsten krank werden. Depression, Burnout, Krebs, Alzheimer. Wir sind scheinbar hilflos ausgeliefert. Egal ob selbst betroffen oder fassungslos daneben stehend. Ängste und Zweifel kommen in uns auf. Wie kann das sein? Wieso passiert gerade mir das? Auf diese Fragen können wir keine direkte Antwort finden. Wir wissen nur, dass Leid gehört zu unserem Leben im Hier und Jetzt dazu. Mir hat mal jemand gesagt, ich habe Angst, Gott darum zu bitten, dass mein Vater gesund wird, weil ich Angst habe, von Gott enttäuscht zu werden. Ja, wir beten dafür, dass unsere Liebsten gesund werden, dass Gott ihnen hilft, ihnen Kraft gibt und sie heilt. Unser Gott ist aber kein Dschinn, der drei oder mehr Wünsche erfüllt. Es kommt nicht immer so, wie wir es gerne hätten oder uns vorstellen. Da bleibt ja die Frage bestehen, warum dann im Gebet Gott überhaupt bitten? Er möchte, dass wir ihn bitten, damit wir ihm unsere Perspektive schildern. Der will es von uns hören. Oft zeigt er uns dann auch seine Perspektive. Manchmal direkt im Anschluss an das Gebet oder während des Gebets, manchmal aber auch Tage oder erst Jahre später verstehen wir, wieso, warum, weshalb etwas geschehen ist. Manchmal aber auch wird es uns nicht eröffnet. Wir können nie verstehen, wir verstehen unser ganzes Leben lang nicht, wieso, warum, weshalb. Es scheint keine Lösung oder Begründung für das zu geben, was passiert ist. Aber was es immer gibt, wenn wir bitten, das ist Hoffnung. Der Gott, von dem alle Gnade kommt, hat euch durch Christus berufen, für immer in seiner Herrlichkeit zu sein. Er selbst wird euch nach dieser kurzen Leidenszeit aufbauen, stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Diese Zusage gilt für uns, egal welches Leid wir gerade erfahren. Christus wird uns stärken, kräftigen und auf festen Grund stellen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er ist ein Vater von unendlichem Erbarmen und ein Gott voller Trost. In allem Druck, unter dem wir stehen, ermutigt er uns, damit wir unsererseits die ermutigen können, die irgendwie bedrückt werden. Weil Gott uns getröstet und ermutigt hat, können wir andere trösten und ermutigen. Das dürfen wir im 2. Korintherbrief Kapitel 1 lesen. So brauchen wir doch keine Angst vor Enttäuschung zu haben. Wir dürfen alles bei unserem Gott erbitten. Dieses Angebot sollten wir annehmen. Er sagt uns nicht, ich erfülle alle eure oder deine Wünsche. Er sagt uns etwas Besseres zu. Er sagt uns, er tröstet uns, er ermutigt uns, er gibt uns Kraft, er ist für uns da und begleitet uns. Und er gibt uns so viel, dass wir sogar anderen davon weitergeben können. Er gibt uns so viel Trost und Kraft und Ermutigung, dass wir anderen das davon noch abgeben können. So groß ist unser Gott. Am Ende des Gebets sprechen wir dann alle das Amen. Ich auch. So wie das israelische Volk es tat, als Esra stundenlang das Gesetz vorlas. Die Anna hat es uns eben vorgelesen. Die Bücher Esra und Nehemia spielen in der Zeit nach dem babylonischen Exil. Jerusalem, der Tempel und die Stadtmauer sind völlig zerstört. Das jüdische Volk kehrt langsam wieder zurück. Nehemia kehrt nach Jerusalem, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Was er vorfindet, ist aber nicht nur eine zerstörte Stadt, sondern auch ein zerrissenes, ein zerstörtes Volk. Er muss nicht nur die Stadtmauer wieder aufbauen, nein, er muss auch dieses Volk wieder aufbauen. Ja, dieses Volk braucht einen Neuanfang. Wo war Gott während des Exils? Wieso hat er das überhaupt zugelassen? Und wo ist er jetzt? Wie können wir ihm wieder begegnen? Können wir ihm überhaupt wieder begegnen? Das Volk ist auf der Suche nach einer neuen Identität. Waren sie doch immer das Volk Gottes. Was sind sie jetzt ohne Tempel, ohne Stadt, ohne schützende Mauer? Von ihrem Gott scheinbar im Stich gelassen. Hier tritt Esra auf. Im Lesungstext haben wir erfahren, dass Esra und Nehemia das ganze Volk versammeln lassen. Nehemia, der Statthalter, lässt Esra, den Schriftgelehrten, das Gesetz verlesen. Nehemia 8, Vers 6. Esra pries den Herrn, den großen Gott, und alle riefen mit erhobenen Händen, Amen, so soll es sein. Dann warfen sie sich vor dem Herrn nieder, mit dem Gesicht zu Boden. Völlige Führungs- und Ziellos ohne Plan kehrt das Volk aus dem Exil zurück und steht vor dem Trümmerhaufen, welcher einst die schillernde Stadt Jerusalem war. Durch Esra hören sie jetzt wieder das Gesetz. Öffentlich wird es verlesen. Die zerstreuten Israeliten stehen jetzt wieder gemeinsam Seite an Seite als ein Volk da. Sie sind wieder ein Volk. Und durch das Vorlesen aus den Mosebüchern werden sie wieder daran erinnert, wer sie sind. Sie sind immer noch Gottes Volk. Er war es, der sowohl das Exil als auch die Wiederkehr jetzt begleitete. Er war immer bei ihnen. Sie verstehen wieder, dass Gott ihnen beisteht. Sie verstehen, dass es dazu keinen Tempel oder eine Stadt braucht. Ihre Identität stammt nicht aus etwas Materiellem, nein, sondern aus dem Glauben an Gott, aus der Gemeinschaft mit ihrem Gott. Das bestätigen sie dann mit dem Amen. Amen ist hebräisch und bedeutet Bekräftigung des Gehörten in Form eines Ja, so ist es. Amen bedeutet aber auch Ausdruck des Vertrauens in Form eines So möge es geschehen oder Ja, das glaube ich auch. Und es bedeutet Urteil über die Lehre in Form eines Dem stimme ich zu. Das alles sagen auch wir, wenn wir nach dem eigenen Gebet, dem Gebet unserer Brüder und Schwestern, dem Gebet hier in der Gemeinde als Gemeinschaft, Amen sagen. Das Gebet führt uns die eigene Identität wieder vor Augen. Ich bin Christ, Gott ist Teil meines Lebens, die Gemeinschaft mit ihm gehört zu meinem Leben. Den Lob, die Ehre, den Dank, die Bitten, all das bekräftigen und bestätigen wir mit dem Amen. Wir bestätigen den Herrn in unserem Leben, sowohl im persönlichen als auch im gemeinschaftlichen Gebet. Denn neben dem persönlichen Gebet gibt es ja noch das gemeinschaftliche Gebet. Das gemeinsame Gebet fällt vielen schwer. Ich kann das gut verstehen, denn bis ich das erste Mal in einer Gebetsgemeinschaft laut mitgebetet habe, das hat wirklich Jahre gedauert. Zunächst war ich von Gebetsgemeinschaften immer angenervt. Hing in Frohnhausen in der FEG und hatte die Ellenbogen auf den Knien, den Kopf zwischen den Händen auf den Knien. So saß ich da mit den Gedanken meist schon beim Mittagessen, der Arbeit oder der weiteren Tagesplanung. Im Laufe meines Glaubenslebens änderte sich das dann. Der Wunsch, auch mal laut etwas vor anderen zu beten, wurde größer. Leider war aber die Angst, etwas zu sagen, noch größer. Was, wenn ich ins Stocken komme? Wenn ich nicht mehr weiter weiß? wenn ich Blödsinn erzähle? Und was denken überhaupt die anderen darüber, was ich da sage? Das waren meine Ängste. Eine Zeit lang später in einem Hauskreis traute ich mich dann das erste Mal freiwillig und laut vor und mit anderen zu beten. Aufgeregt, mit zitternder Stimme, batschnass geschwitzt, betete ich 5 bis 6 Sätze. Und dann sagten alle Amen. Es war ein schönes Gefühl. Für mich ein weiterer Schritt in meinem Glaubensleben. Durch das Amen der anderen fühlte ich mich verstanden und bestätigt. Mein Gebet wurde von allen Anwesenden zustimmend angenommen und von jedem Einzelnen durch das Amen so nochmal vor Gott gebracht. Ich möchte jeden dazu ermutigen, überall und immer frei zu beten. Es hilft dir und deinen Mitmenschen, diesen Schritt zu gehen. Und du brauchst wirklich keine Angst davor zu haben. Ich war vor 3-4 Wochen in Steinbrücken und da hatten wir auch eine Gebetsgemeinschaft. Das möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen und haben viele Leute mitgemacht. Und auf einmal sagte ein kleines Kind in dieser Gebetsgemeinschaft, kleines Kind, 6-7 Jahre alt, Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Amen. Mich hat das berührt. Ich fand das mutig von dem Kind und dieses Gebet hat sich so ehrlich und toll angefühlt, dass ich heute noch Gänsehaut davon kriege, wenn ich daran denke, an diesen Moment. Das erste Mal an einer Gebetsstunde teilgenommen habe ich hier bei euch in der Gemeinde vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Mittwochs nachmittags 17 Uhr. Ist auch eine super Gelegenheit, um mit dem gemeinsamen lauten Beten anzufangen. Ist super Setting, super nette, tolle Leute und so wichtig für die Gemeinde, dieses Gebet. Das Gebet der Gemeinde für die Gemeinde. Jede Woche treffen sich Brüder und Schwestern aus der Gemeinde, um für Anliegen, Projekte, für Menschen, für Kranke, für Führung der Gemeinde zu beten. Mit der Gemeinde für die Gemeinde zu beten, ist ebenso wichtig wie das eigene persönliche Gebet. Gott möchte auch hier alles von uns hören. Auch hier müssen wir ihn als Gemeinde loben, ehren, ihm danken, ihn um Vergebung bitten, falls nötig. Als Gemeinde, als Gemeinschaft sprechen wir dann das Amen und bringen so unsere Anliegen vor Gott. Ohne das gemeinschaftliche Gebet der Gemeinde für die Gemeinde steht die Gemeinde, viel Gemeinde, in der Gefahr, sich von Gottes Amen zu entfernen. Ja, diese Gefahr besteht, von Gottes Amen sich zu entfernen. Und Gottes Amen, das ist Jesus Christus. Er, der Sohn Gottes, ist Gottes Bestätigung an uns. Er ist Gottes, so ist es, oder Gottes, dem stimme ich zu. Durch ihn beweist uns Gott doch, dass er an uns festhält, dass er nur Gutes für uns im Sinn hat, dass er uns nicht alleine lässt hier. Alle Verheißungen und alle Zusagen werden durch Jesus Christus bestätigt. Er, der für uns gekommen ist, uns zu retten, der die Gemeinschaft mit Gott wiederherstellt und der unsere Gebete erhört. Jesus Christus ist Gottes Amen. Jesus ist Gottes Ja zu jedem Menschen. Jesus ist die Bestätigung Gottes für jeden Menschen. Was Gott verheißen hat in Jesus, ist das Ja und so auch das Amen zu jedem Menschen. Dürfen wir auch im 2. Korinther lesen. Ihn, Jesus Christus, dürfen wir als Gemeinde nicht aus den Augen verlieren. Jesus Christus gehört zu unserer Identität. Ihn müssen wir immer suchen und zu ihm dürfen und müssen wir immer wieder sprechen im Gebet. Jeder persönlich, aber auch die Gemeinde. Im Gebet mit Jesus bestätigen wir ja auch unsere eigene Identitäten als Christen. Gemeinschaft mit unserem mächtigen, großen Gott, so wie die Israeliten es damals auch wieder gespürt haben. Denn er ist der, der uns das gibt, was wir wirklich brauchen, der uns alles gibt, was wir wirklich benötigen als Kinder Gottes. Hier auf dieser Welt. Amen.